Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen zum Einstieg miteinander aus 1. Mose 40 die ersten Verse 1 bis 15. 1. Mose 40, 1 bis 15. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigte sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, ins Gefängnis an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei und er bediente sie, und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder mit einer besonderen Deutung seines Traums, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis lagen. Als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Hause seines Herrn im Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Da erzählte der Oberste der Mundschenke dem Josef seinen Traum und sagte zu ihm, in meinem Traum siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken, und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand, und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher in die Hand des Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist seine Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stellung einsetzen, und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus, denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Wir lesen doch noch dann die nächsten drei Verse, 4. Als nun der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, sagte er zu Josef, auch ich sah in meinem Traum, und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf, und im obersten Korb allerlei Esswaren des Pharao Backwerk, und die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Da antwortete Josef und sagte, das ist seine Deutung, die drei Körbe, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, das Thema heute habe ich formuliert, aus jedem Mist kann der Herr Segen wachsen lassen. Aus jedem Mist kann der Herr Segen wachsen lassen. Diese Formulierung kam mir bei der Vorbereitung augenblicklich, als ich den ersten Satz gelesen habe. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Der Weg zum Besseren für Josef beginnt mit Mist, mit der Sünde von anderen. Aus Sünde, aus Mist lässt der Herr nicht nur für Josef, sondern für die Familie Jakobs und für ganz Ägypten Segen entstehen. Noch ist es nicht so weit, erstmal ist Josef am tiefsten Punkt seines Lebens angelangt. Von den eigenen Brüdern in den Brunnen geworfen, dann an ismaelitische Sklavenhändler verschachert, als Sklave in der Fremde, schließlich aufgrund falscher Anschuldigungen im Gefängnis. Die letzten Monate und Jahre im Leben des Josef waren nach dem Motto verlaufen, schlimmer geht's immer. Aber kaum ist Josef an diesem Punkt angelangt, an diesem tiefsten Punkt seines Lebens, da leitet der Herr schon die Wende in die Wege. Josef bemerkt davon erstmal nichts. Und liebe Geschwister, das gilt ja auch bis heute für uns. Wir sehen oft nur die Tiefe, die Trostlosigkeit, das Elend. Dabei hat der Herr vielleicht die Wende schon längst eingeleitet. Aber es dauert eben eine Zeit, bis wir das dann auch selber erkennen. Der Oberste der Mundschenken und der Oberste des Bäcker des Pharao haben hier also Mist gebaut. Das ist heikel, denn beide sind ja mit der leiblichen Versorgung des Pharao betraut. Beide haben damit eine sehr hohe Vertrauensstellung inne. Wir lesen das auch an den verschiedenen Begriffen, die wir dort haben. Vergiften dürfte damals wie heute zu den beliebtesten Methoden gehört haben, einen Regenten aus dem Weg zu räumen. Der oberste Mundschenk wie auch der oberste der Bäcker hatte vermutlich eben auch die Kontrolle über Speisen und Getränke, jeweils um sicherzustellen, dass da nichts passiert. Und es deutet manches darauf hin, dass genau das der aktuelle Hintergrund gewesen sein dürfte, dass ein Giftanschlag auf den Pharao verübt worden war. Und nun war nicht klar, auf welchem Weg das Gift den Tisch des Pharao erreicht hatte, über die Getränke oder die Speisen. Beide potenziell Verantwortlichen, der Mundschenk und der Bäcker, werden erstmal festgesetzt, bis die Untersuchungen die Sache ans Tageslicht bringen. Dass die Bibel sagt, beide hätten gesündigt, kann auch schlicht so gemeint sein, dass gegen beide dieser Tatvorwurf im Raum steht. Offenkundig kommen die späteren Untersuchungen zum Ergebnis, dass einer schuldig und der andere eher nicht schuldig, bestenfalls geringfügig schuldig ist. Dieses Vergehen am Hof des Pharao ist der erste Schritt, mit dem Gott das Schicksal des Josef anfängt, einer Wende zuzuführen. Auch wenn der Weg dahin noch Jahre dauert. Mindestens 2 Jahre, mehr als 2 Jahre sieht Josef davon erstmal nichts, sondern verrottet gewissermaßen weiter im Gefängnis vor sich hin. Der zweite Schritt ist, dass Gott dafür sorgt, dass die hohen Gefangenen in dasselbe Gefängnis geworfen werden, in dem Josef schon ist, und zwar ins Gefängnis, dessen Verantwortung in den Händen des Obersten der Leibwache liegt. Seinen Namen nennt die Bibel uns nicht mehr, das aber nicht unbedingt wahrscheinlich ist, dass es hier einen Personalwechsel in der kurzen Zeit gegeben hat, reden wir immer noch von Potiphar. Potiphar ist der Oberste der Leibwächter. Und wir sehen daran, dass Josef auch im Gefängnis noch unter der Gunst des Potiphar steht. Ohne dessen Einverständnis hätte Josef im Gefängnis nicht die Stellung bekommen können, die ihm der Gefängnisdirektor, wenn wir es mal so sagen, gegeben hat. Das ist also der zweite Schritt. Der erste, da planen welche einen Mordanschlag, vermutlich auf den Pharao. Der zweite Schritt, sie kommen genau in das Gefängnis, die mutmaßlichen Hauptverantwortlichen, in dem Josef liegt. Und der dritte Schritt ist, dass der Oberste der Leibwächter, also Potiphar selbst, Josef persönlich dazu bestimmt, für das Wohl dieser beiden hochgestellten Gefangenen zu sorgen. Auch damals war es eben schon so, manche sind gleicher als andere. Einen Obersten der Mundschenke behandelt man auch im Gefängnis nicht wie irgendeinen dahergelaufenen Tagedieb. Außerdem ist zu bedenken, dass beide ja noch in Untersuchungshaft sind. Es bestand Flucht- und Verdunklungsgefahr, also hat man die vorsichtshalber festgesetzt. Aber mindestens solange ihre Schuld noch nicht erwiesen ist, werden sie auch im Gefängnis ihrem hohen Rang entsprechend behandelt. So kommt also Josef in ganz besonders engen Kontakt. Das ist der dritte Schritt mit diesen beiden. Und der vierte Schritt Gottes ist, dass er dann einige Zeit später in ein und derselben Nacht jedem der beiden einen Traum über seine Zukunft gibt. Der Mundschenk träumt von 3 Weinreben und dass er mit eigener Hand dem Pharao Trauben in den Kelch presst. Der Bäcker träumt, dass er 3 Körbe auf dem Kopf trägt, im obersten Gebäck für den Pharao, aber die Raben kommen und fressen diesen obersten Korb leer. Beide ahnen, dass diese Träume nicht gewöhnlicher Natur sind, sondern Bedeutung haben. Aber sie haben niemanden, der ihnen die Träume auslegt. So lassen sie sinnierend die Köpfe hängen, als Josef am Morgen zu ihnen kommt. Als er von ihren Träumen hört, lässt er sie sich erzählen. Josef weiß, dass er von Gott begabt ist. Er weiß damit, wenn Gott will, wird er ihnen die Träume deuten können, aber er weiß eben auch, das ist Gottes Sache. Er kann es nicht aus eigener Kraft, Weisheit, Klugheit, sondern allein durch Gottes Gnade. Die zum Teil auch in evangelikalen Kreisen verbreiteten Traumdeutungsbücher können deshalb getrost dem Müll überantwortet werden. Genau da gehören sie hin. Träume lassen sich nicht durch menschliche Weisheit, psychologische Erkenntnisse, Symbole etc. deuten. Träume recht zu verstehen und auszulegen, ist eine geistliche Gabe Gottes. Wir sehen daran übrigens auch, haben es gerade vorhin noch kurz drüber unterhalten, es ist auffällig, wie breit im Leben des Josef Träume eine Rolle spielen, ist eigentlich untypisch für die Bibel, denn wir sehen an anderen Stellen, dass die Träume als Offenbarungsquelle eigentlich eine sehr nachrangige Bedeutung haben. Aber wir sehen auch, der Mundschenk und der Oberste, der Bäcker, die haben sicher jede Nacht geträumt, wie wir auch. Aber die haben nicht jeden Morgen den Kopf hängen lassen. Das ist ganz wichtig vom Detail her. Weil man tut so auch zum Teil heute in evangelikalen Kreisen, als hätten Träume generell eine Bedeutung. Das ist einfach Quatsch. Die Leute wissen ganz genau, wann Träume eine besondere Bedeutung haben. Wann Gott durch einen Traum zu jemandem spricht. Und das ist nur ausnahmsweise der Fall. Josef bekommt nun von Gott die richtige Deutung für diese Träume. Er darf dem Obersten der Mundschenken sagen, die 3 Weinreben sind 3 Tage. In 3 Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen lassen und dich wieder in dein Amt einsetzen. Und dann legt er ihm ans Herz, wenn es soweit ist, dann denk doch auch an mich. Leg beim Pharao ein gutes Wort für mich ein, denn ich wurde aus einem fremden Land entführt und auch hier im Gefängnis bin ich ohne jede eigene Schuld. Dem obersten Bäcker muss er allerdings sagen, auch bei dir bedeuten die 3 Körbe 3 Tage. Auch dich wird der Pharao in 3 Tagen aus dem Gefängnis holen lassen, aber er wird dich aufhängen lassen und die Vögel werden dein Fleisch fressen. Offenbar haben die inzwischen erfolgten Untersuchungen ergeben, dass der Mundschenk nicht oder nur geringfügig schuldig ist, der Bäcker aber schuldig. Justizirrtum möglicherweise nicht ausgeschlossen, aber das ist hier nicht das Thema. Es geschieht genauso, wie es Josef gedeutet hat, und daran erkennen wir eben immer, ob eine Auslegung, eine Prophetie von Gott ist oder nicht. Von Gott kommt sie, wenn sie exakt so ganz präzise in Erfüllung geht, wie es vorhergesagt ist. Denn Gott irrt sich nicht. Allerdings hält der Oberste der Mundschenken sein Versprechen nicht. Die Gefängnistür ist kaum hinter ihm wieder ins Schloss gefallen, da ist ihm das Schicksal des Josef auch schon völlig egal. Ein typischer Egoist eben. Wenn die Bibel sagt, er habe Josef vergessen, dann ist das so zu verstehen, dass er nicht mehr aktiv handelnd an ihn denkt. Heißt nicht, dass er sich nicht mehr daran erinnert. Den Traum und die Deutung durch Josef, diese Situation, wird er sicher sein ganzes Leben nicht vergessen haben. Dazu war die Sache für ihn viel zu bedeutungsvoll und zu dramatisch. Aber ihm geht's wieder gut. Wozu sich um diesen Hebräer im Gefängnis kümmern? Der kann dort verrotten. Was geht ihn das an? Dankbarkeit sieht wahrlich anders aus, aber nicht ohne Grund sagt der Volksmund, Undank ist der Welt Lohn. Ist eigentlich leider genau das, was wir üblicherweise in der Welt zu erwarten haben. Zwei lange Jahre ziehen über diesem Undank ins Land. Wieder einmal scheint es für Josef, als habe ihn der Herr vergessen. Aber liebe Geschwister, der Herr vergisst die Seinen niemals. Es ist nur die Zeit für sein Eingreifen noch nicht gekommen. Aber nachdem Josef zwei Jahre vergeblich darauf gewartet hat, dass der Mundschenk sein Versprechen einlöst, ist es endlich soweit. Der fünfte Schritt Gottes kommt. Wieder in Gestalt eines Traums. Wahrscheinlich fast alle von uns kennen diesen Traum. Es ist einer der berühmtesten Träume der Menschheitsgeschichte. Pharao träumt, er stünde am Nil, da steigen sieben wunderschöne, gut genährte Kühe aus dem Nil und weiden an seinen Ufern. Aber danach kommen grässliche Gestalten, sieben furchtbar hässliche, magere Kühe aus dem Nil. Die machen sich sofort über die sieben schönen, fetten Kühe her und fressen sie auf mit Haut und Haar. Aber sie sind hinterher immer noch so grässlich, dürr und mager wie zuvor. Danach hat er denselben Traum im Grunde nochmal, nur diesmal mit sieben fetten und sieben mageren Ähren. Der Pharao wacht auf, auch er erkennt, dass es Träume waren mit einer besonderen Bedeutung und offenbar nicht unbedingt eine gute, denn als es Morgen wird, ist sein Geist bekümmert. Eine große Sorge hat ihn gepackt über der Bedeutung dieser Träume. Sofort schickt er seine Boten los und lässt alle Wahrsager und Weisen Ägyptens zu sich bringen. Denen erzählt er seine Träume, aber es ist keiner da, der sie ihm deuten kann. Denn wie gesagt, Träume auslegen zu können, ist eine Sache Gottes. Es gibt Wahrsagerei aus finsteren Quellen. Da mag auch Traumdeuterei dazugehören, aber die lässt Gott hier nicht zu. Denn er leitet ja gerade den sechsten Schritt ein, um Josef dorthin zu bringen, wo er ihn von Anfang an haben will. An den Ort seiner ganz persönlichen Bestimmung. Jetzt nach zwei Jahren, wo es ihm auch selbst zum Vorteil gereichen kann, da erinnert sich der Mundschenk aktiv an Josef wieder. Denn wenn er jetzt dem Pharao durch einen Tipp, da ist der Josef, weiterhelfen kann, dann wird er seine Gunst in den Augen des Pharao gegebenenfalls aufwerten. Der Überbringer einer guten Nachricht profitiert ja von diesem Überbringen meist mit. Er erzählt dem Pharao, wie Josef ihm und dem Obersten der Bäcker einst ihre Träume richtig gedeutet hat. Und sofort lässt Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Erst hübscht dieser sich etwas auf, im Gefängnis ist man nicht unbedingt immer ganz hoffähig, und kleidet sich entsprechend. Dann steht er vor dem Pharao. Auch ihm sagt er, Träume auszulegen ist Gottes Sache. Josef schreibt sich nicht Gottes Taten auf die eigene Fahne. Er betont Pharao, wenn ich dir helfen kann, dann nicht durch eigene Weisheit, sondern ausschließlich durch Gottes Gnade. Der Pharao erzählt Josef seine Träume und der sagt ihm, beide Träume haben dieselbe Bedeutung. Gott sagt dir, Pharao, durch diese Träume, was er vorhat in deinem Land. Gott wird sieben Jahre voller Überfluss im ganzen Land Ägypten kommen lassen, danach aber werden sieben Jahre des Mangels kommen. Und dieser Mangel wird den Überfluss der vorigen Jahre auffressen und eine Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und so wie man bei den sieben mageren Kühen nicht sehen konnte, dass sie die sieben Fetten gefressen hatten, so wird der Mangel der Hungersnot den vorigen Überfluss spurlos verschwinden lassen und vernichten. Denn diese Hungersnot wird sehr schwer werden. Und dass du diesen Traum in zweifacher Weise hattest, bedeutet, dass diese Sache bei Gott fest beschlossen ist und Gott eilt, sie zu tun. Auch interessant, liebe Geschwister, was wir ja auch im Blick aufs Gebet sehen. Es gibt also offensichtlich Dinge, die sind bei Gott im Prinzip beschlossen, aber möglicherweise durch Umkehr, durch Gebet, noch veränderbar. Und es gibt Dinge, die sind bei Gott fest beschlossen, daran ist nicht mehr zu rütteln. Manche fragen, Warum sollen wir beten, wenn sowieso kommt, was der Herr beschlossen hat? Da merken wir feine Unterschiede, ja? Nicht alles, was der Herr im Prinzip beschlossen hat und beabsichtigt zu tun, muss zwangsläufig so eintreffen. Weil der Herr sich manchmal umstimmen lässt durch unsere Gebete und Umkehr. Und Gott eilt, es zu tun. Manches braucht recht lange, aber hier sagt Josef, diese Dinge stehen mehr oder weniger unmittelbar bevor. Es handelt sich nicht um Ereignisse, die irgendwann in ferner Zukunft eintreffen werden, sondern zeitnah. Interessant ist dann, dass Josef die Träume in der Vollmacht Gottes nicht nur deutet, sondern dem Pharao auch gleich noch staatsmännische Ratschläge erteilt. Wir müssen dabei bedenken, dass die Bibel extrem gerafft berichtet. Schon während Josef aus dem Gefängnis geholt wird, dürfte der Pharao nicht nur vom Mundschenk, sondern vor allem von Potiphar genauere Informationen über Josef eingeholt haben. Als Oberster der Leibwache hält sich Potiphar im Wesentlichen unmittelbar in der Nähe des Pharao auf. Er trägt ja die Hauptverantwortung, dass ihm keiner ans Leben geht. Da muss er unmittelbar bei ihm sein. Und als Josef, der Pharao mitbekommt, dass Josef ein Sklave Potiphars war, da hat er diesen ohne Zweifel nach seinen Erfahrungen mit Josef gefragt. Und dieser hat ihm berichtet, wie gesegnet Josef zuerst in seinem Haus und später auch im Gefängnis gewirkt hat, als ein Mann des Gelingens, dem durch Gottes Gnade und Beistand alles gelungen ist und der Potiphar staunend dem Pharao erzählen muss, mit diesem Mann sind die Götter. Ja. Und als Josef schließlich vor ihm steht, weiß Pharao, dass da nicht nur ein überaus kluger Mann vor ihm steht, sondern zudem ein Mann, durch den Gott in beispielloser Weise wirkt. Wir dürfen deshalb auch sonst vom Hofzeremoniell selbstverständlich davon ausgehen, dass der Pharao selbst Josef um Rat fragt, nachdem dieser die Träume ausgelegt hat. Irgendjemand, der am Hof des Pharao gerade rumsteht, kann nicht einfach den Pharao anreden. Wie weit der Rat des Josef ebenfalls unmittelbar von Gott kommt oder, was ich eher vermute, einfach der Weisheit entspringt, mit der Gott den Josef begabt hat, wissen wir nicht wirklich. Aber macht keinen großen Unterschied, denn beides sind Gaben Gottes. Nicht nur die geistlichen Gaben kommen von Gott, auch unsere natürlichen Begabungen, ob einer technisch oder musikalisch oder sonst wie begabt ist, sind ja alles Dinge, die Gott uns dann in die Wiege gelegt hat. Josef rät dem Pharao jedenfalls, die Sache ist so wichtig, dass du einen klugen Mann damit beauftragen solltest, die Planungen für ganz Ägypten in die Hand zu nehmen. Er soll in dieser Sache fürs ganze Reich zuständig sein, aber da er das alleine nicht bewältigen kann, sollte er überall im Land Aufseher einsetzen, die in den kommenden 7 fruchtbaren Jahren 1/5 der Ernte einsammeln und einlagern für die Jahre der Hungersnot. Auffällig ist, dass Josef die Lagerung der Vorräte in den Städten empfiehlt. Es dürfte kein Zufall sein. Zum einen mögen die Vorratsspeicher dort schon bestanden haben, aber in den Städten ist der Hunger schnell viel größer als auf dem Land. Auf dem Land haben die Leute immer noch ein bisschen Vieh und wenn es nur Kleinvieh ist und in den Gärten Obst und Gemüse, wenn sie ihre Gärten nicht mit Kies zugeschüttet haben. Ich dachte bei der Vorbereitung, auch hier sollten die Menschen wieder ganz neu von der Bibel lernen. Ich erinnere mich, mein Vater war früher sehr aufgebracht, der war ja auch Pfarrer, wenn seine Pfarrkollegen die großen Pfarrgärten haben verwahrlosen lassen. Er verwies immer wieder auf das ungeschriebene Gesetz, das wohl noch aus Kriegszeiten und früher da war, das besagte, dass jeder Pfarrer seinem Nachfolger den Pfarrgarten mit mindestens ebenso vielen Obstbäumen und Beersträuchern hinterlassen muss, wie er ihn angetroffen hat. Manchen war das zu aufwendig, die haben die Obstbäume und Beersträucher gerodet und einfach Rasen gesät. Hat meinen Vater richtig auf die Palme gebracht, hat gesagt, es können noch Zeiten kommen, wo ein gut bewirtschafteter Pfarrgarten notwendig sein kann für den Unterhalt der Familie. Heute haben selbst in den Dörfern die wenigsten noch einen Nutzgarten, der Nennenswertes zum Überleben abwirft. Aber liebe Geschwister, denken wir drüber nach, warum können in armen europäischen Ländern, etwa wie Ungarn, Portugal und sicher noch anderen, Menschen mit wenigen 100 Euro im Monat überleben? Weil sie große Gärten haben, mit denen sie einen nicht geringen Teil ihres Lebensunterhalts erwirtschaften. Sonst würden die reihenweise verhungern. Es dürften Zeiten kommen, in denen das auch für uns in Deutschland wieder überlebenswichtig sein könnte. Deshalb nochmal, wir tun gut daran, nicht nur in geistlichen, sondern auch in ganz praktischen Fragen von der Bibel zu lernen. Pharao ist samt seinen Dienern beeindruckt von der Weisheit, die aus Josefs Worten spricht, wobei mit Dienern hier natürlich nicht irgendwelche niederen Knechte gemeint sind, sondern das ist der Hofstaat des Pharao, bestehend aus den höchsten Beamten und Ratgebern des Reiches. Vielleicht wird Josef während der Beratung weggeschickt. Was uns in wenigen Versen wie ein einziges Ereignis berichtet wird, kann sich auch in mehreren Beratungen, Gesprächen über Tage oder sogar Wochen hingezogen haben. Beides halte ich für denkbar, dass die Berufung Josefs in dieses Amt eine politisch wohlkalkulierte und mit allen in Frage kommenden Ratgebern besprochene Entscheidung war. Oder vielleicht auch der spontane Entschluss des Pharao, dass der aus dem Stegreif raus sagt, Josef, du bist der Mann. Jedenfalls stellt er fest, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Interessant, ebenso wie vorher schon bei Potiphar und auch dem Obersten des Gefängnisses, erkennt auch der Pharao, das ist eben nicht einfach nur ein kluger Mann, sondern mit diesem Mann ist der Geist Gottes. Kluge Männer gab es ohne Zweifel etliche im großen Reich Ägypten. Aber keiner von ihnen besaß diese von Gott kommende Weisheit wie Josef. Keiner war wie Josef so erkennbar vom Geist Gottes geleitet. Und deshalb sagt der Pharao zu ihm, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen, nur um den Thron will ich größer sein als du. Liebe Geschwister, die knappen Worte der Bibel lassen nur von Ferne erahnen, welchen ungeheuren Eindruck Josef durch den Geist Gottes auf den Pharao und wohl auch den ganzen Hofstaat gemacht hat. Der Pharao nimmt nun seinen Siegelring von der Hand und steckt ihn Josef an den Finger. Damit bekommt Josef die Vollmacht, im Namen des Pharao Anordnungen und Gesetze zu erlassen und mit dem Siegel des Pharao zu beglaubigen. Im Grunde setzt der Pharao Josef als Herrscher an seiner Stadt letztendlich damit ein, denn er gibt es einen Siegelring her. Er wird zum zweiten Mann im Staat. Entsprechend bekommt er dann ein Gewand aus Byssus, aus feinster weißer Baumwolle und eine goldene Kette um seinen Hals. Vermutlich waren das die Insignien des obersten Adelstands in Ägypten, mit denen Josef nun für jedermann als solcher erkennbar ist. Und damit nicht genug, der Pharao übergibt Josef den zweiten Prunkwagen, den er hat, und in einer öffentlichen und amtlichen Fahrt wird Josef nun in diesem Prunkwagen durch Ägypten gefahren. Und vor ihm her reitet ein Herold, der im Namen des Pharao ausruft, sich vor Josef niederzuwerfen. Im Grunde ist das eine öffentliche Intronisation und Bekanntmachung in ganz Ägypten, damit jetzt jeder weiß, dass Josef nun der zweite Mann im Staat ist. Fernsehen, Internet hatten die ja damals noch nicht, da hätte man es bekannt geben können. Das war die damalige Methode, etwas Staatstragendes für jeden zu Kund und Wissen zu tun. Und das nun seinen Befehlen unverzüglich und uneingeschränkt Folge zu leisten ist. Josef bekommt volle Regierungsgewalt im Namen des Pharao. Und er sagt ihm, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß heben. Das ist eine Übertragung uneingeschränkter Autorität im ganzen Reich, die lediglich in der Person des Pharao selbst ihre Grenze findet. Es ist ein unglaublicher Karrieresprung, den Josef hier quasi über Nacht macht, vom ausländischen Sklaven im Gefängnis zum zweiten Mann Ägyptens, eher neben als unter dem Pharao. Wir sehen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aus dem größten Mist kann der allmächtige Gott unermesslichen Segen wachsen lassen. Das geht natürlich nicht ohne vollständige Integration des Josef in seine neue ägyptische Heimat. Als Zeichen dieser Integration gibt der Pharao dem Josef sogleich einen neuen ägyptischen Namen, Zaphenat-Paneach. Alles, was als mögliche Übersetzungen angegeben wird, sei es in der Fußnote der Elberfelder oder sonst, mag nicht falsch sein, ist aber letztlich Spekulation. Ich habe ein bisschen recherchiert, die Bedeutung dieses Namens ist schlichtweg nicht bekannt. Man kann Vermutungen anstellen, mehr nicht. Dann gibt der Pharao dem Josef eine ägyptische Frau, und zwar Asenat, die Tochter des Priesters von On, das ist Heliopolis in Unterägypten. Calvin befremdet der Gedanke, dass Josef die Tochter eines heidnischen Priesters zur Frau bekommen haben soll, und sieht vor, in dem Vater Asenats nicht den Priester, sondern den Statthalter von On zu sehen. Aber ich bin überzeugt, da denkt Calvin zu eng im Rahmen seiner eigenen christlichen Vorstellung und zu wenig aus der Sicht des Pharao. Für uns als gute Christen ist schwer vorstellbar, dass ein so von Gott gesegneter Mann eine Heidin haben soll als Ehefrau, die Tochter eines Priesters. Aber wir müssen da ein bisschen zeitgemäßer, entsprechend der damaligen Zeit denken. Aus der Sicht des Pharao ist diese Wahl absolut schlüssig. Der Pharao hat Josef als einen Mann Gottes erkannt. Was liegt näher, als ihm die Tochter eines anderen Gottesmannes zur Frau zu geben? Und der Pharao verfügt eben nur an eine bestimmte Zahl von Gottesmännern, das sind eben die aus seinen Tempeln. Und dann nimmt er eben die Tochter des Priesters von Heliopolis. Derart vollständig integriert und in Amt und Würden gesetzt, zieht Josef dann durchs ganze Land Ägypten. Als erste Amtshandlung verschafft er sich einen Überblick über die Lage. Zu dieser Zeit ist Josef 30 Jahre alt, sagt uns die Bibel. Seit ihn seine Brüder nach Ägypten verkauft haben, können mehr als 10 harte Jahre vergangen sein. Als die Josef-Geschichte bei Hebron beginnt, war er 17. Nun ist er an dem Ort, für den ihn Gott in all diesen schweren Jahren vorbereitet hat. Es ist sehr viel Sünde und Unrecht geschehen durch sehr viele Personen, um Josef an diesen Ort zu bringen. Wenn wir genau hingucken, dann war eigentlich fast jeder Schritt dahin von Sünde, von Unrecht begleitet. Angefangen bei seinem Vater, der ihn seinen Brüdern in unkluger Weise vorgezogen hat, bei Josef selbst, der durch Unklugheit und Hochmut den Zorn seiner Brüder auf sich gezogen hat, dann seine Brüder, die ihn verkauft haben, die ismaelitischen Vettern, die Sklavenhandel betrieben haben, schließlich die Frau Potiphars und die Obersten der Mundschenke und der Bäcker. Viel Dummheit, Eifersucht, Hass, Rachegedanken, Niedertracht, jede Menge im Spiel. Aber all diese Sünde, all dieser Mist kann nicht hindern, dass Gottes Wille geschieht. Sogar im Gegenteil, all diese Sünde, all dieser Mist muss zusammentragen dazu, dass Josef exakt an den Ort gelangt, an dem ihn Gott haben will. Ich habe letzten Sonntag schon gesagt, wiederholt es nur noch mal der Vollständigkeit halber, das entschuldigt die Sünde nicht, überhaupt nicht. Aber es macht auch uns, wenn wir Opfer von Unrecht, von Sünde, von Niedertracht etc. werden, ein Stück weit gelassen. Es tut trotzdem weh. Aber es muss uns nicht in Verzweiflung treiben, weil wir wissen, egal wie böse andere Menschen mit uns umgehen, das kann den Segen Gottes über meinem Leben nicht hindern. Und all diese Sünde, all diese Niedertracht trägt dazu bei, dass Josef auf das Amt vorbereitet wird, das seine große Lebensaufgabe sein soll. Erst im Haus des Potiphar und dann im Gefängnis und eben auch durch den Weg des Leidens. Habe auch letzten Sonntag gesagt und wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, auch durch Leiden prägt der Herr uns in sein Ebenbild um. Der Weg des Leidens ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Mittel, einer der wichtigsten Abschnitte, damit wir die Menschen werden, als die Gott uns haben will. Und liebe Geschwister, deshalb dürfen auch wir wissen, wenn Gott schwere und unverständliche Dinge in unserem Leben zulässt, aus jedem Mist, und mag er noch so groß sein, kann der Herr Segen wachsen lassen. Amen.